Seinen ersten prominenten Auftritt in der Kunstgeschichte hat der Kaktus um 1850 im Biedermeier eines Karl Spitzweg, Tochter-Exot im häuslichen Ambiente von überwiegend älteren, etwas kauzigen Herren auf.
Wenn man an Kakteen in der Kunst denkt, kommen einem spontan die biedermeierlichen, leise ironischen und amüsanten Bilder von Karl Spitzweg in den Sinn, der ja ein Zeitgenosse Alexander von Humboldts war. Einer dieser Kakteenfreunde umarmt seine Topfpflanze, ein anderer zeigt seine tiefe Wesensverwandtschaft mit dem Kaktus durch seine äußere Erscheinung, seine Ähnlichkeit. Denn sein Kopf spiegelt die Form des Säulenkaktus und Pflanze und Mensch neigen sich spiegelbildlich einander zu.
In spätromantischer Manier erscheint die stachelige Pflanze als etwas Liebenswürdiges, exzentrisch wie ihre Besitzer. Die Beschäftigung mit dem Kaktus begann indes schon viel früher, im 17. Jahrhundert, aus einem ganz anderen Grund.
Man darf natürlich nicht vergessen, dass es sich bei diesen Darstellungen nicht nur um den Beleg biologischen Forschens handelte, sondern Bilder exotischer Pflanzen waren immer auch der Ausweis dafür, welche kolonialen Absichten man verfolgte, welche Einflusssphären oder Märkte man erobert hatte.
Der Kaktus taucht also zuerst auf als ein Signal aus einer fremden Welt, die man sich einverleibt hatte. So beschreibt es Kunsthistorikerin Kirsten Claudia Vogt von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Eine regelrechte Kakteen-Euphorie begann Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem Ersten Weltkrieg, in der Zeit der Weimarer Republik.
Natürlich war es nach dem Ersten Weltkrieg auch ein Thema zu fragen, wie kann man überleben, wie kann man mit ganz wenig in großer Bescheidenheit überdauern, eine Kargheit überstehen. Und gleichzeitig verbindet sich mit diesem Objekt Kaktus auch eine Metaphorik der Wehrhaftigkeit. Er ist etwas Lebendiges, das aber gleichzeitig auch immer auf der Kippe scheint oder von dem man nicht genau weiß, wie er überhaupt überlebt oder ob er überhaupt noch lebt.
Der Kaktus als künstlerisches Symbol der Aneignung des Exotischen hin zur skurrilen Marotte einsamer Männer bis zur Überlebenskunst in unwirtlichen Zeiten. Diese unscheinbare, unnahbare Pflanze war für Künstlerinnen und Künstler aber immer noch viel mehr, sagt Kunsthistoriker Rainer Stamm, Direktor des Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte Oldenburg.
In den 20er Jahren hat man es eher als etwas Geometrisches empfunden, hat natürlich einen besonderen Reiz. Fotografen haben sich daran abgearbeitet, dass sich das Licht auf diesen Stacheln fängt, im Gegensatz zu dem Pflanzenkörper, der dann im Foto schwarz erscheint. Ganz viele Architekten haben in architektonischen Entwürfen der Moderne gleich den Kaktus oder ein Kakteenfenster mit vorgesehen.
Mit der neuen Sachlichkeit, den Ideen eines Walter Gropius, Pionier der modernistischen Architektur, verschwinden die bunten, verspielten Formen und Blumen aus der Kunst. Die bunten Farben, in die der Maler Paul Klee seine Kakteen in dem Gemälde von 1912 noch umhüllte, wird abgelöst durch karge, stachelige Formen eines Wilhelm Heise. Sein Gemälde »Verblühender Frühling« hängt heute, wie das von Paul Klee und anderen Kakteenmalern, im Münchner Lehnbachhaus.
Wenn man es politisch oder sozialgeschichtlich sehen will, ist der Kaktus vor allem eine internationale Pflanze. Es ist nicht mehr das deutsche Leberblümchen, ein Blümchen, das man aus dem Wald oder aus dem Garten in die eigenen vier Wände holt. Es ist nicht mehr die Biedermeier-Stimmung, es ist nicht mehr Jahrhundertwende, sondern nach dem Nationalismus der wilhelminischen Zeit, also des Kaiserreichs, ist es was Internationales.
Der Kaktus als Bekenntnispflanze der Weimarer Republik, so der Kunsthistoriker Rainer Stamm. Der Hype um den Exoten ergriff deshalb auch die Künstlerinnen der Weimarer Zeit. Henny Protzen-Kundmüller, heute nicht wirklich als progressive Münchner Malerin bekannt, versuchte sich an dem Exoten. Sie hinterließ ein Damenbildnis mit Kakteengießerin, ein melancholisch nachdenkliches Bild.
Irgendwie findet man das Thema Kakteenfenster spießig oder abgelegen, aber wenn man dann zum Beispiel anfängt, Architekturzeitschriften der 20er Jahre zu blättern, stellt sich wirklich fast eine Paranoia ein. Also überall in der modernen Architektur gibt es den Kaktus, ob Enne Biermann in Gera, Bernhard Höttger in Worpswede, Pölzig, Scharun, Walter Gropius in den Meisterhäusern in Dessau.
Dass dieses Sujet auch nach der Weimarer Zeit noch Malerfreunde fand, zeigen die Bestände der Münchner Pinakothek. Mitte der 1930er Jahre taucht ein Stillleben mit Kaktus von Hans Ganser auf, 1935 angekauft von Bayerns Ministerpräsidenten Ludwig Siebert in der Münchner Weihnachtsausstellung Kunst für alle, also mitten in der rückwärtsgewandten Stilistik des Dritten Reiches. Einen letzten großen Auftritt hat der Kaktus 1940. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, lange nach den heimeligen, spießigen Kakteenfenstern von Worpswede, Oldenburg oder Weimar, schmiedet der Künstler Julio González den sogenannten Kaktusmenschen. Einen Kaktus, erklärt die Karlsruher Kunsthistorikerin Vogt.
Da wird der Mensch zu einem metamorphotischen Wesen, zu einem Wesen, das sich durch die Zeitumstände in einen Kaktus verwandelt, das sich versucht, so zu schützen. Die Kunstgeschichte des Kaktus zeigt, dass er keine Pflanze ist, die einfach nur hübsch oder interessant anzusehen ist oder dekorativ, sondern ein von Künstlern sehr bewusst immer wieder neu mit Bedeutungen aufgeladenes Objekt.